Herzlich willkommen bei Artis Live, dem Podcast über die Kunst. Ich bin Marite Urfer-Mühlens. Mir gegenüber sitzt Dr. Friederike Voskamp, die neue Museumsdirektorin seit Oktober 24 des August-Macke-Haus in Bonn. Hallo, schön, dass wir hier sitzen können.
Ja, ganz herzlichen Dank. Schön, dass Sie da sind.
Ja, es ist wirklich ein schönes Haus. Also das Gebäude hat mich schon sofort in seinen Bann gezogen beim Betreten. Was ist das Besondere an diesem Haus? Hat hier August Macke wirklich gewohnt?
Ja, er hat hier gewohnt, sogar die letzten 4 Jahre seines Lebens, das er tragischerweise sehr, sehr früh mit 27 Jahren im Ersten Weltkrieg nach wenigen Wochen endete. Ansonsten hätte er sicherlich auch noch weiter hier gewohnt und hat sich ja auch Bonn bewusst als Stadt ausgesucht. Er ist ja im Sauerland geboren, in Meschede, aber schon als Kind nach Bonn gekommen, hat dort auch sofort sozusagen auf dem Schulweg seine spätere Frau kennengelernt und mit ihr zusammen hat er hier gewohnt, hat nicht nur hier gewohnt, hat hier auch gewirkt. Also er hatte hier sich sein Atelier eingerichtet, was auch heute eben noch was man noch erleben kann und erfahren kann, was man begehen kann, was man hier im Hause besichtigen kann. Und aus diesem Atelier heraus, er hat ja ganz unterschiedliche Motive natürlich in den Blick genommen, aber eben auch Bonn und die Straßen um das Haus, das Viertel um das Haus, was mittlerweile ja auch den schönen Namen Mackeviertel trägt, beobachtet, untersucht, in seinen Werken thematisiert. Und das macht eine wunderbare Beziehung sowohl des Künstlers zur Stadt, aber eben auch des Hauses hier aus, dass es eine besondere Atmosphäre ist, auch die Möglichkeit bietet natürlich dem Künstler sehr, sehr nahe zu kommen, also zu sehen, was hat ihn inspiriert, wo hat er gewohnt, wie knarzt der Boden, wie er heute auch immer noch knarzt und macht das Haus zu einem ganz besonderen Ort, den es zu entdecken gilt.
Ja, das habe ich auch gedacht, als man hier reinkommt, dass man wirklich die Stadt außen vor lässt und auf einmal in einer ganz eigenen Welt ist, gerade auch unten mit diesem kleinen Garten noch, dieser Innenhof, der ein kleiner Garten ist, wo ja auch unten dieses Café ist, wo man sich dann erstmal so ein bisschen ausruhen kann, ankommen kann oder das verarbeiten kann oder lesen kann. Da sind ja auch viele Bücher zum Anschauen noch. Und dieses ganze Ambiente, das ist wirklich sehr besonders. Das heißt, man taucht hier nicht nur in die Kunst ein, sondern auch in das Leben eines Künstlers, von dem Sie ja gerade schon so ein bisschen erzählt haben. Was mögen Sie denn an August Macke? Also gibt es so bestimmte Dinge, die ihn so auch als Mensch besonders beeindruckend machen?
Er war unglaublich umtriebig. Also das finde ich sowieso extrem faszinierend an der Person August Macke. Also einerseits war er sehr, sehr offen, hat auch dieses Haus sehr gastfreundschaftlich geführt zusammen mit seiner Frau. Also wen er hier alle allein eingeladen hat aus der nationalen, internationalen Kunstszene. Robert Delaunay war hier, Guillaume Apollinaire, Max Ernst letztendlich. Gabriele Münter, Franz Marc und seine Frau Maria Marc. Also es waren unglaublich viele Leute hier und er hat es ganz offen geführt. Sie haben zum Teil sich auch spontan verabredet und sind dann auch in den Wohnräumen manchmal gar nicht in die, also es gab eine Gästekammer neben dem Atelier im Dachgeschoss, wo auch ein Gästebett eingerichtet war, aber zum Teil haben sie sich dann irgendwie auch im Wohnzimmer einfach auf den Boden gelegt mit Kissen und dann bis tief in die Nacht hinein sich ausgetauscht und unterhalten. Also es war per se schon immer ein sehr, sehr offenes Haus und finde ich sehr, sehr wunderbar an August Macke, dass er so ein offener, zugänglicher Mensch war, dass er auf andere zugegangen ist, dass er ein unglaublicher Familienmensch war. Also die Familie war das Größte auch für ihn und gleichzeitig diese unglaubliche Schaffenskraft in dieser, wie ich schon sagte, wirklich kurzen Lebensdauer, ne? Also 27 Jahre, wenn man davon ausgeht, dass er natürlich nicht ab Tag 1 nach der Geburt angefangen hat, zu schaffen, auch künstlerisch tätig zu sein, aber er hat an die 600 Gemälde allein, also wenn man sich das vorstellt, 600 Malereien allein erschaffen, hinzu kommen tausende an Handzeichnungen, Druckgrafiken, Skulpturen, kunsthandwerkliche Arbeiten. Also er hat ja auch ganz viele Entwürfe beispielsweise geliefert für textile Arbeiten, die dann seine Frau, seine Schwiegermutter, sogar noch die Großmutter sozusagen umgesetzt haben. Und das auch vor dem Hintergrund, dass er der Meinung war, und das ist ja auch ein Gedanke des Expressionismus, dass die Kunst im Grunde in alle Lebensbereiche hineinwirkt und es jetzt keine Unterscheidung gibt zwischen höherer, also es sind ja auch so merkwürdige Begriffe, aber höherer und niederer Kunst. Also alles ist irgendwie von Kunst erfüllt und das ist Teil unseres Lebens, wie selbstverständlich. Und so hatte er unglaublich viel geschaffen. Das einerseits ist bewundernswert und faszinierend. Hinzu kommt eben diese natürlich auch dieses Netzwerken, diese Kontaktpflegen, die er betrieben hat, indem er einerseits hierhin eingeladen hat, aber auch versucht hat, hier im Rheinland ein Zentrum des Expressionismus aufzubauen, so wie es eben die Brücke gibt, so wie es den Blauen Reiter gibt. Und das hat er hier 1913 mit einer Initialausstellung zum rheinischen Expressionismus, also die Ausstellung hieß Rheinische Expressionisten, ins Leben gerufen. Und wollte eben auch hier sozusagen ein expressionistisches Zentrum aufbauen, was sogar noch ja ganz identitätsstiftend mit dem Rheinland verbunden ist.
Ja, schön. Also,
ne, dieser Begriff, ich meine, er hätte auch einen Symbolbegriff wählen können, Brücke, Blauer Reiter, aber er hat sich bewusst für das Rheinland entschieden, also für diesen Bezug zu der Region hier. Und ja, ich denke mal, dass die Künstlerinnen und Künstler, die in dieser Gruppierung verbunden waren, auch stärkere Bekanntheit erlangt hätten, wäre August Macke eben nicht so früh im Ersten Weltkrieg gefallen. Und eben dieses ganze Netzwerken, diese Umtriebigkeit, die Reisen, die er unternommen hat, auch das ist Teil auch unserer Dauerausstellung, die hier auch im Haus, also ein Thema, was hier gezeigt wird, wohin er überhaupt sowohl in Europa, aber eben auch dann in seinem letzten Lebensjahr, wenige Monate bevor er dann in den Krieg gezogen ist, noch im Frühjahr 1914, dass er dann nach Tunesien gefahren ist mit Paul Klee und Louis Moyet. Und das vor dem Hintergrund, dass man natürlich zu Beginn des 20. Jahrhunderts sich nicht eben mal eine E-Mail schreiben konnte oder mal über WhatsApp-Signal, wie auch immer, in Kontakt getreten ist und gesagt hat, ja, wann kannst du vorbeikommen oder wann sehen wir uns oder wir machen einen kleinen Videochat und auch eben nicht ins Flugzeug steigen konnte, um nach Nordafrika zu fahren, sondern das auch wiederum Zeit brauchte.
Ja.
Und das ist an dieser Person August Macke vor dem Hintergrund, dass er 27 geworden ist, unglaublich faszinierend, begeistert mich immer wieder aufs Neue.
Ja. Hat sich seine Kunst denn in dieser kurzen Schaffensphase verändert?
Ja, also er hat, was heißt verändert, er ist sich in gewisser Weise treu geblieben. Also ihm ist es schon immer, er hat ja auch 2,5 Jahre an der Kunstakademie in Düsseldorf verbracht, wo er aber schnell merkte, das ist nicht seine Kunstauffassung. Also das ist ihm zu akademisch im wahrsten Sinne des Wortes. Und er muss sich daraus befreien. Das war sicherlich vielleicht zu Beginn noch etwas impressionistischer geprägt. Aber was er dann halt im Laufe der Zeit, also einerseits gibt es abstrahierende Tendenzen auch schon bei ihm. Aber was er wirklich als sein Thema entdeckt hat und dann gerade bei der Tunisreise oder in den Aquarellen, die am Thunersee mit Schaufensterbildern entstanden sind, zur Perfektion getrieben hat, ist einfach die Farbe und die Leuchtkraft der Farbe. Und das hat er für sich, also diese, wie soll man sagen, Stimmungsbilder, Seelenbilder, also das, was gefühlsmäßig in ihm drin ist, in der Farbe und in der leuchtenden Farbe auszudrücken und ja, sozusagen weiterzutreiben. Also wie weit kriege ich diese Gefühle in derartige Elemente gefügt? Was natürlich auch sehr viel mit der Kunstauffassung zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu tun hat und eben mit diesen Ismen, so die Befreiung von Form und Farbe. Das ist ja das, was, ne, dass man nicht gezwungen ist, sklavisch das, was man sieht oder vermeintlich zu sehen. Es ist ja immer die Frage, was ist unsere tatsächliche Realität oder was sehen wir objektiv und wie geben wir das dann in künstlerischen Ausdrucksformen weiter. Aber dass man sich nicht sklavisch dran halten musste, die Landschaft hat so und so auszusehen und ist mit diesen Farben belegt, sondern ich gebe ihr halt vielleicht andere Farben oder versuche auch die Farben zu verändern, die ich sehe.
Er hat ja auch viele Bonner Blicke auf die Stadt geworfen, also viele Blicke auf die Stadt geworfen und in Szene gesetzt. Und Ich empfinde immer eine Fröhlichkeit bei vielen seiner Bilder. War er selber auch ein fröhlicher Mensch, dass er mit diesen Farben und mit seinem Blick auf die einfachen Dinge, also das finde ich auch, das sind so alltägliche Dinge, die, die er beobachtet, dass da eine gewisse Heiterkeit immer so mitschwang bei ihm.
Ja, in jedem Falle. Und es gibt auch, was man ja auch vielleicht gar nicht so denken würde oder nicht mit ihm verbindet, er hat ganz viele Karikaturen auch erstellt. Nicht zuletzt zum Firmenjubiläum seiner seine Schwiegerfamilie hatte ja eine große Firma für Labortechnik hier in Bonn und dazu hat er zum Firmenjubiläum so Moritaten entwickelt und das sind so ganz humorvolle Gewitzte, die auch so ein bisschen das Bürgertum irgendwie karikierend in den Blick nehmen. Und darüber hinaus gibt es auch wirklich so ein paar skizzenhafte Zeichnungen, die ganz viel Humor zeigen. Und ich glaube, wenn man auch so produktiv ist, wenn man so energiegeladen ist einfach, ne? Also dieser Produktivität und Reiselust und Netzwerklust sozusagen, also auch Kontaktpflege zu betreiben, da gehört ja wirklich ein sehr, sehr offenes und auch energiegeladenes Wesen dazu und auch heiteres Wesen, denn ich glaube, sonst sähen die oder dann würden, glaube ich, die Kontakte auf der anderen Seite irgendwann sagen, nee, darauf habe ich jetzt keine Lust,
wenn das stimmt.
Ein herrischer oder mit negativen, mit missmutiger Stimmung einem entgegentritt.
Und also, dann gibt es ja auch noch diesen anderen Bonner Künstler, der Hans Thur. Mhm. Und das war ja ein enger Freund von August Macke. Das ist auch so eine Geschichte. Die beiden kennen sich von Kindheit an, also auch so Freundschaften pflegen und da ist doch irgendwie was Schlimmes passiert, ein Unfall oder?
Ja, Hans Thur hat einen Unfall, hat durch diesen Straßenbahnunfall beide Beine verloren, war danach auch auf den Rollstuhl angewiesen und August Macke hat ihn sozusagen mit der Kunst wieder herausgeholt aus diesem Schicksal und die beiden haben sehr, sehr eng zusammengearbeitet, hat wie gesagt eine langjährige Freundschaft verbunden, die dann natürlich eher unterbrochen wurde, auch durch den frühen Tod wiederum von August Macke. Sie haben auch sehr viele Motive hier in der Umgebung in den Blick genommen und wir hatten vor jetzt sind wir natürlich schon 25, vor zwei Jahren, eine wunderbare Ausstellung hier im Haus, Ziemlich beste Freunde, sich genau dieser Freundschaft und dieser Beziehung und auch den vielleicht auch Wechselwirkungen, was die Kunstauffassung der beiden dann verbunden hat, gewidmet hat. Also das ist ja auch ein Thema, was natürlich sich dann auch anbietet, auch mit Blick auf dieses Haus hier, auf die Verbindung, die August Macke hatte und auch letztendlich die eigenen Sammlungsbestände, die wir hier im Hause ja auch glücklicherweise haben.
Ja, Sie kommen ja vom Max Ernst aus Brühl jetzt zu August Macke und die beiden kennen sich ja auch. Also Sie haben ja vorher in Brühl im Max-Ernst-Museum gearbeitet, und aber diese beiden Künstler, wie ich gerade erfahren habe, kannten sich ja auch.
Ja, ganz genau.
Gibt's da so Interessantes oder Unterschiedliches oder Verbindendes zu den beiden zu sagen,
auch jetzt da, von Ihrem Blick aus? Was das Verbindende betrifft, ist es in jedem Falle auch der Bildwitz. Also der Humor, der natürlich bei Max Ernst auch als gebürtigem Rheinländer sehr stark ausgeprägt war und der sie sicherlich verbunden hat. August Macke war ein bisschen eine Art Mentor für Max Ernst. Und Max Ernst hatte letztlich seine erste Ausstellungserfahrung durch August Macke eben in dieser Ausstellung 1913, Rheinische Expressionisten, wo Max Ernst erstmalig sozusagen die Gelegenheit hatte, Werke von sich zu zeigen. Mhm. Also er hat ja Kunst nicht studiert, aber hat hier in Bonn studiert, ganz unterschiedliche Fächer. Es gibt einen wunderbaren Aufsatz von Eduard Trier, der genau das beschreibt, wo er dann tatsächlich eingeschrieben war, in welchen Fächern Max Ernst tatsächlich eingeschrieben war und ist dann hier auch auf August Macke getroffen, war eben auch hier zu Gast im Haus. Und hat sicherlich durch Macke sehr profitiert, um weiter einfach an die Kunst herangeführt zu werden, an die bildende Kunst.
Also genau umgekehrt, dass Max Ernst von August Macke profitiert hat.
Ja,
das finde ich auch ein schöner Gedanke, weil
auch
man.
In diese künstlerische Szene hier in Bonn zu treffen und eben in dieser Umtriebigkeit, die August Macke ja hier an den Tag gelegt hat und was er hier eben auch aufbauen wollte und wie er vernetzt hat oder auch andere eben in diese Netzwerke eingefügt hat. Da hat also Max Ernst sicherlich von Macke profitiert, natürlich auch von seiner damaligen Ehefrau Luise Strauß, die ja auch hier in der Kunstszene unglaublich stark vernetzt war und ihn da auch mit reingebracht hat. Aber Macke war tatsächlich wie eine Art Mentor und ich glaube aber über diese Bildwitz-Ebene haben sie sich sehr gut verstanden und sehr gut gefunden. Das hat sicherlich sehr gut funktioniert. Dazu werden wir im kommenden Jahr eine Ausstellung
interessant. Ja, das hätte ich
zeigen. Insofern, das ist ja 2026 ist ja der 50. Todestag von Max Ernst, der ansteht. Max Ernst natürlich insofern ganz unterschiedlich, weil er einfach den Ersten Weltkrieg überlebt hat.
Ja.
Und auf ein 70-jähriges Schaffen zurückblicken kann, auf 85 nahezu, weil er ist ja in der Nacht zu seinem 85. Geburtstag verstorben. Also einfach eine ganz andere Lebensspanne, natürlich auch dann nochmal ganz andere Kontakte knüpfen konnte, gerade nach den Weltkriegen, die August Macke dann durch den frühen Tod verwehrt blieben.
Ja. Wie sind Sie eigentlich zur Kunst gekommen? Also wenn wir jetzt darüber sprechen, wie August Macke zur Kunst gekommen ist und Max Ernst und wie sie sich gegenseitig inspiriert haben. Einer war der Mentor des anderen. Sie sind jetzt auch eine aus der Kunstbranche. Wann ist es passiert? In der Schule oder?
Ja, schon auf jeden Fall als Kind. Und kurioserweise, ich hatte auch einen Malunterricht hier in. Also ich bin ja gebürtige Bonnerin, muss ich dazu sagen, und habe jetzt das große Glück, auch in der eigenen Stadt, jetzt wo ich wieder zurück bin, auch wenn ich woanders studiert habe und so, arbeiten zu dürfen und sogar eine Kulturinstitution leiten zu dürfen. Und ich hatte aber als Kind einen Malkurs. Und natürlich, das bot sich ja in Bonn an, war da auch August Macke Thema. Und ich erinnere mich noch daran, wie wir in diesem Malkurs, ich weiß allerdings nicht mehr, wie alt ich da war, aber ein Werk von August Macke vorgelegt bekamen als Schwarz-Weiß.
Schicksal.
Aber als Schwarz-Weiß-Kopie.
Ja.
Und wir waren dann im Grunde angeregt dazu oder angehalten dazu, dieses Werk für uns zu adaptieren. Also natürlich die Formen irgendwie zu übernehmen. Nehmen und dann aber mit Farbe zu füllen.
Ja.
Und in Unkenntnis damals des farbenreichen Werkes von August Macke habe ich eher so Erdtöne gewählt. Ich weiß nicht, ob das. Also meine Kindheit war sehr glücklich.
Ja.
Das wird sicherlich nichts über meine Kindheit aussagen, aber das fand ich dann einfach schön zu sehen und natürlich aus der jetzigen Perspektive nochmal interessanter zu sehen, einfach was Macke ausmacht, eben diese Farbe, die ich halt natürlich in der Schwarz-Weiß-Kopie nicht erkennen konnte und auch dann nicht entsprechend umgesetzt habe. Aber ja, ich hatte immer schon Interesse für Kunst, für Kultur. Und so ergab es sich dann, dass ich dachte, gut, also jetzt um selber bildende Kunst zu betreiben, dazu wäre ich zu schlecht gewesen, oder zu wenig kreativ. Und dann hat man ja glücklicherweise die Möglichkeit, dass man sich auch anderweitig mit Kunst beschäftigen kann, indem man dann einfach sich theoretisch damit auseinandersetzt und Kunstgeschichte studiert. Und am Anfang war ich immer noch so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich dachte, naja, einerseits auch familiär bedingt sprach mich die Rechtswissenschaft immer sehr an. Gleichzeitig war ich aber auch in der, wie soll man sagen, antiken Kunstgeschichte sehr interessiert. Das heißt, ganz ursprünglich hatte ich auch mal überlegt, eher in die Archäologie-Richtung zu gehen, habe dann aber auch ein Grabungspraktikum gemacht vor dem Studium und festgestellt, na, so richtig, das ist dann doch zu weit weg irgendwie. Und dann wurde es tatsächlich eine Fächerkombination, noch damals im Magisterstudium, die Kunstgeschichte als Hauptfach dann hatte. Und Archäologie und öffentliches Recht, das war das, was in Heidelberg, wo ich studiert habe, möglich war, im Nebenfach die Rechtswissenschaft noch mit einfließen zu lassen. Und so ist es dann gekommen. Und dabei bin ich geblieben, weil es mich fasziniert hat, weil ich es auch interessant finde, tatsächlich diese, wie soll man sagen, diese Bildsprache, die der Kunst eigen ist. Also es sind ja Formen, Farben, irgendwie Elemente, die da in unterschiedlichen Bildträgern oder eben auch dreidimensional wiedergegeben werden oder installativ und die in Worte zu übersetzen. Das ist ja nochmal eine andere Sprache. Und das ist auch immer die Frage, es ist ja ähnlich in anderen Kunstformen, also in der Musik, wie lässt sich das da übertragen? Also es sind ja immer unterschiedliche Sinne, die angesprochen werden durch die unterschiedlichen Kunstformen. Und das hat mir im Studium immer schon sehr, sehr viel Spaß gemacht. Auch natürlich die Tatsache, dass es theoretisch alles abgebildet, alles dargestellt werden kann. Und wie gehe ich da sprachlich auch mit um? Und wie lässt sich das dann in einen größeren historischen Kontext einordnen? Und was ziehen wir vielleicht für Informationen, für einen Gehalt aus diesen Werken, die uns begegnen in den unterschiedlichsten Ausprägungen?
Ja, als Museumsdirektorin hat man natürlich sehr viele Aufgaben. Ich denke, so ein Alltag, ja, wie sieht so ein normaler Arbeitstag aus?
Oh ja, also jetzt natürlich kommt hinzu, dass ich jetzt zwar seit Oktober hier bin, das ist ja jetzt auch schon länger als ein halbes Jahr,
aber immer noch nicht lange.
Immer noch irgendwie mich am Anfang fühle, was halt die, also es gibt ja dann ganz viele Gespräche, die man zu Beginn führt mit den unterschiedlichsten Akteurinnen und Akteuren, ob es natürlich hier das eigene Museumsteam sozusagen ist, aber dann auch die Konstellationen, in denen sich das Museum organisatorisch befindet, plus halt alles, was an Kooperationen, an Netzwerken für das Haus besteht, aber vielleicht auch neu aufgebaut werden könnte. Und da bin ich tatsächlich immer noch zum Teil in diesen Gesprächen und sehr damit befasst, welche ja im Zuge einer anderen Ausrichtung des Hauses, welche Kontakte, Verbindungen lassen sich vielleicht noch in die Wege leiten, was kann man noch als neue Formate, als neue Konzepte andenken. Gleichzeitig gehört natürlich dazu, und da hatte ich das große Glück, schon direkt damit starten zu können, das Ausstellungsprogramm zu betreuen und zu konzipieren, aber dann auch eben umzusetzen. Und da, wie gesagt, konnte ich jetzt schon im April dieses Jahres mit einer eigenen Ausstellung starten, was mich gleichzeitig für eine große Herausforderung gesetzt hat, diese Ausstellung in unglaublich kurzer Zeit halt einfach organisieren und auf die Beine stellen zu müssen. Aber das ist ja auch eben auch eine wunderbare Gelegenheit, schon gleich, wie soll man sagen, gestalten zu können.
Was war das für eine Ausstellung?
Das ist die Ausstellung Ulrike Teusner Schattenseiten, die jetzt noch läuft bis Mitte August. Eine zeitgenössische Künstlerin, so komisch es auch klingen mag, eine noch lebende Künstlerin, was eine gewisse Neuerung für dieses Haus war, da es immer mal wieder Ausstellungen zur zeitgenössischen Kunst gab. Bislang allerdings nur eine Einzelausstellung mit einem Gegenwartskünstler, der zum damaligen Zeitpunkt schon verstorben war. Also wenn dann die Künstlerin, der diese Einzelausstellung gewidmet ist, auch noch als lebende Person sozusagen im Haus ist, mit aufbaut, bei der Eröffnung anwesend ist, jetzt auch zum Ende der Ausstellung am 16. August nochmal ins Haus kommen wird, weil es passenderweise ihr Geburtstag ist.
Ja, schön.
Und da gibt sie uns die Ehre und verbringt ihn bei uns. Und wir machen hier so eine kleine vorgezogene, also ist der vorletzte Tag der Ausstellung, vorgezogene Finissage und Geburtstagsfeier.
Ja.
Und das, war dann natürlich fürs Haus auch nochmal und auch für das hiesige Team auch nochmal etwas anderes, wenn man dann plötzlich eine Künstlerin auch hier noch empfangen kann. Und Ulrike Teusner hat wunderbare Verbindungen zu August Macke. Also natürlich ist das Ausstellungsprogramm an August Macke und an diesem Haus hier orientiert. Und sie wählen ganz ähnliche Themen, also die Naturerfahrung, die Stadterfahrung und immer wieder zentral als Figur der Mensch. Der Mensch in der Natur, der Mensch in der Stadt, aber auch der Mensch im Porträt. Und Ulrike Teusner wählt auch ähnlich starke Farben, die bei ihr viel zeichnerischer sind. Also sie ist viel mehr der Linie verpflichtet, als es Macke vielleicht war. Und dann gibt es bei ihr aber immer Kippmomente. Also diese Werke wiegen einen nicht so in positiven Gefühlen, wie sie das vielleicht bei Macke tun, sondern es gibt immer irgendwie Brüche, Ambivalenzen, eben diese Schattenseiten, also deswegen auch der Titel der Ausstellung, die ja so eine Art düstere Seite zu dem eher positiv wahrgenommenen Werk von August Macke bieten. Wodurch natürlich einerseits, oder das ja war der Gedanke, dass durch diesen Dialog und eine Arbeit der Sonderausstellung, also eine Arbeit von Ulrike Teusner, ist dann auch tatsächlich jetzt im ehemaligen Atelier von August Macke zu sehen, also quasi in den Altbau gewandert, in das Künstlerhaus gewandert und in diesem Wechselspiel dann zu zeigen, dass vielleicht Macke auch die eine oder andere düstere Seite haben kann und Ulrike Teusner aber auch durch Macke positiver wirken kann, als sie es vielleicht ohne diese Gegenüberstellung jetzt wäre.
Ja, und was macht das mit der Besucherin, dem Besucher, wenn man jetzt diese Kunstwerke am gleichen Nachmittag sich hier anschaut? Sieht man als Laie auch diese Parallelen oder ist es dann ganz gut, wenn man so ein bisschen geführt wird und erst darauf aufmerksam gemacht wird?
Ja, also die Werke hängen ja jetzt nicht ohne Erläuterung. Mhm. Das zum einen, also es gibt natürlich in der Ausstellung selber Texte, die darauf hinweisen, auf die Parallelen hinweisen, durch diese direkte Gegenüberstellung, die im Atelier eben stattfindet, denke ich, lässt sich das auch wirklich ganz plastisch am Objekt auch erschließen. Natürlich, man ist dann immer so hin und her gerissen als Kunsthistorikerin oder dann eben auch Museumsmensch. Wie viel möchte ich jetzt tatsächlich die Werke selber sprechen lassen und wie viel gebe ich als Erläuterung? Aber natürlich auch mit dem, wie soll man sagen, Bildungsangebot, was man als Museum hat, lassen wir die Besuchenden niemals alleine.
Ja.
Also es gibt immer entweder durch Text, wir haben, was das Künstlerhaus betrifft, auch einen wunderbaren Audioguide und wir bieten natürlich auch ein ganzes Portfolio an Führungen an, sowohl individuell, aber auch öffentliche Führungen, also immer regelmäßig sonntags um 11.30 Uhr eine Führung durch die Sonderausstellung und da ist natürlich durch das persönliche Gespräch und nochmal eine ganz andere Form, diese Dinge vermittelt zu bekommen und auch Nachfragen zu stellen, beispielsweise wenn dann doch irgendwas irritiert oder ja unklar bleibt und haben aber auch begleitend jetzt zu der Ausstellung von Ulrike Teusner auch Formate neu mal erprobt, die auch mehr in dieses dialogische Konzept gehen, also eine Art Rundgang machen, aber danach kommt man bei Kaffee und Kuchen zusammen und kann eben diese ganzen Irritationsmomente vielleicht auch oder wie man Ulrike Teusner jetzt im Vergleich zu August Macke sieht, besprechen, muss es aber gleichzeitig auch nicht. Also es kann auch einfach nur eine Einladung sein, dass dann ja Interessierte, die gemeinsam einen Ausstellungsbesuch hatten, danach ins Gespräch kommen und sich vielleicht auch darüber hinaus einfach kennenlernen und sich unterhalten können, ohne jetzt immer, weiß ich nicht, didaktisch über die Kunst sprechen zu müssen.
Ich glaube, da gibt es auch dann so Berührungsängste, überhaupt ins Museum zu gehen bei vielleicht einigen Leuten, die dann denken, ich verstehe nichts von Kunst. Und dabei geht es ja vielleicht gar nicht immer nur darum, dass man das versteht, sondern dass man es vielleicht einfach nur schön findet, dass es was mit einem macht, dass man sich gut fühlt oder dass man, wenn man nach Hause kommt, daran denkt und dass man plötzlich vielleicht selber ein Bild malt oder es kann ja unwahrscheinlich viele Facetten haben, jenseits des Verstehens. Also
ja, ganz genau. Also, dass man das auch mehr so als Auszeit vom Alltag in gewisser Weise begreift. Und das ist ja Museum, also ich glaube, das entspricht dem aktuellen Museumsgedanken und dass wir halt einfach eine offene Institution sind, die man betreten kann, ohne dass man Kunstgeschichte studiert haben muss oder ein spezifisches Wissen mitbringen muss. Das, was man, und insofern, wir haben als Museum, bieten wir bestimmte Formate an, wir haben Angebote, die man wahrnehmen kann. Also sie sind ja nicht verpflichtet, die Texte zu lesen, die wir ihnen zur Verfügung stellen, sozusagen. Sie sind nicht verpflichtet, den Audioguide zu nehmen. Sie können im Grunde auch einfach nur diese Werke betrachten, so wie sie sich an diesem Tag fühlen und mit dem Wissen, was sie mitbringen oder eben auch nicht. Das ist wirklich jedem freigestellt, wie er auch ins Museum geht. Aber es ist ein offenes Haus. Wir haben auch unabhängig davon dass man Ausstellungen bei uns besuchen kann oder eben das Haus, in dem August Macke gelebt und gearbeitet hat, den wunderbaren Garten, den Sie angesprochen haben, den man auch einfach so besuchen kann. Und wir nehmen auch gerade teil wieder im wiederholten Jahr an den offenen oder in den Tagen der offenen Gartenpforte NRW. Also man kann auch einfach so in diesen wunderbaren Garten eine kleine Auszeit nehmen durch die Glasfassade, die hier den Neu- und den Altbau so wunderbar verbindet und nach außen hin irgendwie abschließt, aber dann auch gleich trotzdem wieder transparent macht und den ja, wechselvollen Blick nach innen und außen erlaubt, ist man wunderbar abgeschirmt vom tobenden Hochstadenring, wo die Autos drüber fahren, kann hier einen Kaffee trinken. Also wir haben ja ein kleines Café, auch wie Sie zu Beginn auch so schön gesagt haben. Und also sowohl unser Café als auch der Garten kann ganz losgelöst von jeglicher Ausstellung und von jeglichem Eintritt auch besucht werden, sodass das vielleicht auch einfach. Und der Garten ist ja auch dem nachempfunden, wie er mal angelegt war zu Mackes Zeiten.
Schön.
Wird auch entsprechend betreut und immer wieder gehegt und gepflegt. Und das ist vielleicht auch ein Anreiz, einfach mal so die Hürde oder Angst vor dem Tempelmuseum zu verlieren. Denn das ist es hier, weiß Gott nicht. Und es ist ja wirklich auch ein Wohnhaus, also was das Künstlerhaus betrifft, wo ein Mensch gelebt hat. Also nicht nur ein Mensch, natürlich eine Familie gelebt hat. Und was gar nicht diese tempelartige Anmutung natürlich hat. Und eben insofern finde ich dieses Haus auch in der Verbindung aus alt und neu. Also wir haben ja das große Glück, seit 8 Jahren über einen modernen Anbau zu verfügen, der uns die Möglichkeit bietet, Sonderausstellungen in größeren Räumlichkeiten zu organisieren, der auch Workshops ermöglicht in einem Workshop-Raum, in dem wir uns ja gerade befinden.
Tolles Ambiente,
und, der unsere Bibliothek aufnimmt, der unser Archiv aufnimmt, der ganz schnöde natürlich auch die Büros aufnimmt. Das hat ja alles früher in diesem Altbau und in dem Künstlerhaus stattgefunden.
Ja.
Und das eröffnet jetzt neue Möglichkeiten, bis hin zu einer wunderbaren Dachterrasse. Also auch das bietet dieses Haus im modernen Anbau, die dann mit dem Museumsbesuch auch besucht werden kann, die während unserer Öffnungszeiten auch geöffnet ist. Und wo wir jetzt auch gerade dran sind, auch da merke ich, dass ich einfach noch am Beginn bin, aber das etwas, wie soll man sagen, wohnlicher zu gestalten, sodass man sich da noch lieber aufhält und auch länger aufhält, als einfach nur mal einen Blick über die Stadt zu werfen.
Also es hat was ganz Intimes und es ist wirklich mitten in der Stadt, so dass man hier einfach abbiegt, in dieses Privathaus reingeht, als wenn man fast schon zur Familie gehören würde und sich plötzlich mit etwas beschäftigt, wo man vielleicht vorher noch nie drüber nachgedacht hat oder was man so noch nicht gefühlt hat oder womit man etwas ein bisschen mal abschalten kann. Das ist ja eigentlich auch die Aufgabe von Kunst, ins Leben reinzugehen und etwas den Menschen anzubieten, und jeder Besucher macht was anderes damit. Das ist doch eigentlich Ziel erreicht, oder?
Ja, also, ganz genau. Also wenn es das ist am Ende, ist, glaube ich, allen geholfen, und das ist wunderbar. Also es ist ja ein auch irgendwie menschliches Bedürfnis, sich kreativ oder künstlerisch auszudrücken. Also auch was unsere Geschichte als Menschheit natürlich geprägt hat. Und insofern, wenn das noch weiterhin einen Stellenwert hat in unserer Welt, was es hoffentlich tut, dann sind die Museen ein Teil oder eine Möglichkeit, diese Nähe zur Kunst zu ermöglichen.
Mhm.
Und inwiefern sich das letztendlich ausprägt, ob man es einfach nur mitnimmt und wahrnimmt, vielleicht auch einen erhebenden Moment hat. Denn die Werke von Macke, die sind ja wirklich, also einerseits in ihrer Farbgewalt, aber auch in den Themen, die er behandelt. Es geht ja auch ganz viel um den Menschen in der Stadt, um den Menschen in der Natur, auch eigentlich der Mensch im Einklang mit der Natur. Also eine ganz, auch jetzt gerade in Zeiten des Klimawandels vielleicht auch sensibilisierend, Einstellung, dass wir uns eher so dem guten Miteinander auch widmen sollten, sowohl zwischenmenschlich als aber auch mit unserem Umfeld und da auch schauen, wie kommen wir da einfach in ein gutes gemeinsames Klima. Also es sind viele Themen, die, glaube ich, immer noch aktuell sind. Und wenn es natürlich auch dazu führt, auch das war etwas, was Ulrike Teusner jetzt sagte, als sie hier war, wenn ihre Werke dazu führen, dass man sich vielleicht auch wieder einen Zeichenstift in die Hand nehmen möchte. Sie hat auch wunderbare Pastellarbeiten und das ist ja, also Pastell ist ja so ein sehr schnelles Medium, was einfach schnelllebig ist und wo man, glaube ich, schnell irgendwie was aufs Papier bekommt. Und sich gut ausdrücken kann. Und wenn sie es durch ihre Werke, durch ihre hauptsächlich zeichnerischen Werke schafft, dass man auch gerne sich mal wieder selber kreativ betätigen möchte, sagte sie, dann ist ihr Ziel erreicht.
Ja,
das ist. Und schön. Eben auch unser Ziel natürlich als Museum erreicht.
Gibt es denn gibt es eine Tendenz, dass immer weniger junge Menschen zum Beispiel ins Museum gehen oder dass vielleicht sogar immer mehr junge Menschen ins Museum gehen? Wie ist da die Tendenz?
Also ich glaube so, natürlich muss ich jetzt einerseits hier fürs Haus sprechen, da fehlt ein junges Publikum, das kann ich ganz klar so sagen, bedauerlicherweise.
Obwohl hier eine Universitätsstadt ist.
Obwohl hier eine Universitätsstadt ist, obwohl dieses Haus seit den 90er Jahren an Institut der Universität ist, auch das ist etwas, woran wir jetzt gerade sind, einfach die Studierenden auch viel stärker hier ins Haus einzuladen, was auch ein Lehrauftragsangebot betrifft, was jetzt wieder ins Leben gerufen, oder also was heißt wieder ins Leben ist, gab es immer, aber es wird jetzt nochmal intensiviert. Auch was eine Eintrittskooperation etc. betrifft, also da gibt es jetzt gerade Planungen und Überlegungen. Und wir sind jetzt auch vermehrt auf Social Media aktiv, um vielleicht da auch nochmal eine andere Ansprache zu haben, plus halt auch, dass wir jetzt dabei sind, Formate zu entwickeln, Veranstaltungen, Angebote etc., die gezielt eben auch ein junges Publikum stärker ansprechen, als es jetzt vielleicht auch dieses eben klassische Rundgangsführungsformat ist. Denn ich glaube, der Zugang zur Kunst hat sich schon in gewisser Weise verändert. Der ist ja auch für jetzt ältere Generationen dadurch verändert, dass wir mittlerweile viel digitaler unterwegs sind, jeder oder viele ein Smartphone in der Hand haben. Und ich ertappe mich da selber oftmals dabei. Gut, als Museumsfrau geht man dann vielleicht eh nochmal anders durch Ausstellungen, guckt eher, wie haben die hier ihre Lichttechnik oder wie schreiben die ihre Texte, wie hängen die, wie ist es ausgeleuchtet und so. Aber ich mache mir unglaublich viele sozusagen Reminder als Foto im Smartphone. Und diese Zeit, sich ein Bild wirklich intensiv anzugucken oder ein Kunstwerk insgesamt, also kann ja auch was dreidimensionales sein, davor zu stehen, zu schauen, was habe ich vielleicht auf den ersten Blick nicht entdeckt in meiner einen Sekunde, wo ich das Foto mache. Ne? Das ist heute, glaube ich, nicht mehr einfach da in unserer Schnelllebigkeit. Vielleicht auch, es ist einfach anders, sagen wir es so. Also man betrachtet eher durch ein digitales Device oder eben schnell, weil man es gibt ja auch so viele Angebote einfach und diese Entschleunigung, die natürlich im Museum auch wunderbar möglich ist, die man sich vielleicht aber auch extra einrichten muss in den ganzen Herausforderungen, vor denen wir stehen. Auch jeder hat ja so seine Verpflichtungen und insgesamt in unserem gut getakteten Alltag, das hat sich einfach verändert. Und insofern ist es, glaube ich, auch bei vielen Museen, also auch mit den Kolleginnen und Kollegen aus anderen Museen, wo ich spreche, ist es natürlich schwierig, die gerade das junge Publikum dauerhaft zu gewinnen, oder ist tatsächlich etwas, wo man merkt, okay, das ältere Publikum ist irgendwie der Kunst in anderer Weise stärker verbunden und da zählt irgendwie der Museumsbesuch noch klassischerweise mit in ein Wochenendprogramm oder so einfach mal so, dass man alltäglich mal ins Museum geht, was vielleicht bei einem jüngeren Publikum weniger einen höheren Stellenwert einfach hat. Also ohne, dass das negativ gemeint sein soll.
Ich stelle mir auch vor, dass es einfach so ein Balanceakt ist. Man ist einerseits Hüter von vergangener Kunst, der Künstler lebt schon lange nicht mehr, und gleichzeitig will man das Geschichtliche und das Vergangene in die Zukunft transportieren. Muss aber trotzdem auch mit der Zeit gehen und modern sein und muss in dieser modernen Zeit, wo die Ablenkung, man scrollt mal schnell, wie Sie gerade sagten, man scrollt mal schnell runter, und ist schon wieder beim nächsten, dass man diesen Balanceakt zwischen Hüter und Visionär in einem Museum, das stelle ich mir als absoluten Balanceakt vor auch.
Ja, ist es auch, aber es ist letztendlich unsere Aufgabe.
Ja.
Also es soll ja auch so sein, dass wir das zeitig, ich meine, wir sind Teil gesellschaftlicher Prozesse.
Ja.
Und entsprechend müssen wir es vermitteln, denn wir schreiben ja jetzt quasi die Kunstgeschichte und sind auch in diesem Rad drin, die vielleicht in 100 Jahren, wer weiß, vielleicht sagen dann alle, um Gott, digitale Welten will ich gar nichts mehr mit zu tun haben und wir kommen in eine vordigitale Welt wieder. Und dann zählt das Analoge viel stärker. Es kann ja sein, also die Themen verändern sich einfach und werden durch die Gesellschaft geprägt und ebenso dann auch wieder fallen gelassen. Also insofern können wir uns dem gar nicht entziehen und sollten uns auch nicht entziehen, weil wir ja nur mit der aktuellen Brille auch oder mit dem aktuellen Blick auf diese Themen gucken und es für uns dann auch nur verständlich machen können, was vor 100 Jahren passiert ist oder von einer gewissen Zeit passiert ist, bei August Macke passiert ist, wenn wir aus unserer aktuellen Zeit drauf schauen.
Mit dem heutigen Blick.
Mit dem heutigen Blick.
Mhm. Ja. Wobei mir die Kunst wirklich auch sehr modern erscheint. Also ich finde, man merkt nicht, dass sie so alt ist, in Anführungsstrichen. Also sie wirkt total modern und hätte auch heute von irgendjemandem gemalt worden sein können. Es haben sich einige Landschaften verändert, das Maasdorfer Feld oder so, da waren noch viele Streuobstwiesen und so. Landschaftlich kann man nicht mehr alles wiedererkennen. Aber grundsätzlich war das rückblickend auch schon visionär, so zu malen. Also.
Ja. Nee, das ist vollkommen richtig. Also es ist eine sehr zeitlose Malerei. Und also selbst wenn man sich die Bilder anguckt, die er hier aus seinem Atelier oder das ist auch ganz auf dem ersten Stock im Wohnzimmer und hat da die Bornheimer Straße. Natürlich hat sich die Stadtsilhouette verändert, aber es gibt immer noch die Marienkirche, es gibt immer noch die Guido-Westerwelle-Brücke, die noch da sind. Und ein, zwei Gebäude abgesehen, jetzt genauso in seinen Werken wirken, wie sie damals gewirkt haben. Und das ist sicherlich auch etwas, was die Werke von August Macke ausmacht.
Ja. Und hat er noch Familienangehörige hier in der Stadt?
Ja, tatsächlich. Also auch Familie, die sich auch bei uns im Verein sehr engagiert, auch im Vorstand mit verbunden, also auch dem Haus natürlich verbunden ist, auch durch Leihgaben und Werke. Und das ist ganz fantastisch. Also ohne diese Familie könnte dieses Haus auch nicht.
Ja, also das ist ja toll. Was ist das für ein Verein?
Das ist der Förderverein, der dieses Haus überhaupt am Leben gehalten hat. Und auch jetzt nach wie vor, also im Grunde mit dem Neubau sind wir zu einer GGmbH geworden. Vorher war das Haus in Trägerschaft auch des Vereins, Vereins August-Macke-Haus, so der offizielle Name. Und er ist der Mehrheitsgesellschafter, also auch die maßgebliche Stütze. Und auch da ist es unglaublich wichtig, einfach weil er die finanzielle Basis zu diesem Haus liefert. Nach wie vor und dieses Haus, wie gesagt, ins Leben gerufen hat und einfach erhält und auch weiterhin trägt. Da werben wir immer wieder ganz gezielt natürlich auch dafür,
sich in dem Verein vielleicht einzubringen.
Engagieren.
Oh ja, also da sind noch Unterstützer willkommen.
Da sind Unterstützer sehr, sehr willkommen.
Das stelle ich mir interessant vor, in so einem Kunstverein mitwirken zu können. Das ist doch bestimmt auch eine schöne Aufgabe. Man lernt interessante Leute kennen.
Ganz genau, zumal wir auch gerade dabei sind, auch da nochmal neue Veranstaltungsformate aufzubauen. Also wir hatten jetzt auch im Rahmen der Teusner Ausstellung zwei Angebote, die sich wirklich nur an die Mitglieder gerichtet haben, ganz exklusiv. Wir planen jetzt einen Sommerabend für die Mitglieder. Plus halt, aber das war immer schon Teil auch der Mitgliedschaft, gemeinsame Reisen, gemeinsame Begegnungen. Also es ist, wie gesagt, man muss es nicht wollen, also man ist nicht verpflichtet, mit der Mitgliedschaft dann auch an diesen Angeboten teilzunehmen. Aber es sind eben Angebote, die dazu führen können, dass man nicht einfach, also was heißt einfach nur, das ist ja auch schon ein sehr wichtiger Baustein, eine kulturelle Institution, ein Museum unterstützt und dazu beiträgt, dass dieses Haus einfach weiterhin der Öffentlichkeit zur Verfügung steht und geöffnet bleiben kann und die Betriebs- und Personalkosten gedeckt werden, so schnöde das auch klingen mag, aber dass die Werke von August Macke und seinem künstlerischen Umfeld auch weiterhin einfach gezeigt werden können.
Dieses Haus gehört auch einfach zu Bonn.
Und genau, also dass dieses Haus erhalten bleibt, das ist ein wichtiger Baustein, aber eben darüber hinaus kann man hier andere Menschen treffen, andere Menschen mit ähnlichen vielleicht Zielen oder Einstellungen. Und da sind wir eben gerade auch dran, da das Angebot auch etwas zu intensivieren. Das ist auch tatsächlich so eine Art Begegnungsmöglichkeit auch viel stärker wird hier im Verein. Mhm. Und natürlich ist der kostenfreie Eintritt dann ins Haus per se mit drin.
Das ist auch schon mal schön. Hier sitzen wir jetzt in einem Workshop-Raum. Das heißt, hier finden auch Workshops statt für Kinder oder für Erwachsene? Oder?
Ganz unterschiedliche Zielgruppen. Also wir haben natürlich auch ein großes Programm, das sich an Kinder und Jugendliche richtet, sowohl individuell als dann eben auch über Schulen oder Kitas beispielsweise. Das ist auch außerhalb unserer Öffnungszeiten möglich. Es gibt Workshops für Erwachsene, beispielsweise auch ein Stickerei-Workshop, der ganz regelmäßig hier angeboten wird, wo sich eben auch schon einfach Menschen zusammengefunden haben, die hier in regelmäßigen Abständen zusammenkommen und dann gemeinsam sticken und textil arbeiten. Und so haben wir hier die Räumlichkeiten für ganz unterschiedliche Formate und Möglichkeiten, die Sie natürlich dann auch immer wieder mit August Macke beschäftigen, mit den jeweiligen Sonderausstellungen, mit dem künstlerischen Umfeld des Expressionismus und auch so Begegnungen ermöglichen.
Schön. Was haben Sie für Wünsche für die Zukunft, für dieses Museum, für August Macke, für dieses Haus?
Dass dieses Haus einerseits weiterhin bestehen bleibt und nicht nur bestehen bleibt, auch mit Leben gefüllt wird. Mhm. Also dass wir ein Publikum haben, was weiterhin uns die Treue hält, was vielleicht auch nochmal neue Publikumsgruppen erschließt. Also wir haben jetzt auch verschiedene Kooperationen bereits gehabt. Also dass wir beispielsweise jetzt auch Teil Ende Mai der Bonner Theaternacht waren und hier auch als Spielstätte fungiert haben. Erstmalig. Also wir hatten dann eine Kooperation mit der Alanus Hochschule, die ja hier auch
in Bornheim,
beheimatet ist. Und dann wurden 4 Stücke aufgeführt, 2 davon auch in den Räumen der Sonderausstellung, also mitten zwischen den Werken von Ulrike Teusner, was ja dann auch nochmal schön ist, einfach so verschiedene Kunstformen zu verbinden und es vielleicht auch nochmal den Blick ändert auf die statische Kunst, sage ich jetzt mal, in den Werken von Ulrike Teusner und das dann auch einfach Leben bekommt. Also das ist das, was ich mit Leben füllen meine. Aber dieses Haus ohne Besuchen wäre nichts. Also es ist und es wäre auch nicht mehr das, wie es August Macke geführt hat, ohne dass es damals natürlich ein Museum war. Aber er hat es ja als sein Wohnhaus eben auch geöffnet und mit Gästen.
Also Bonn kann
mit Leben gefüllt.
Bonn kann ganz stolz sein auf dieses Haus.
Ja,
auf August Macke.
Genau. Also wie gesagt, er hat sich ja auch Bonn bewusst ausgesucht.
Ja,
ne?
Ja.
Also ist ja sozusagen Immi, wie man hier im Rheinland so schön sagt. Und ist ja tatsächlich auch anscheinend, gut, natürlich wurde er so durch seine Familie auch hier nach Köln bzw. Bonn dann gebracht. Aber er hat sich ja bewusst dafür entschieden, hier zu bleiben. Also muss es ja ganz schön eigentlich hier sein. Und hinzu kommt eben, dass er natürlich dann auch Bonn in seinen Werken thematisiert hat und wir jetzt dieses wunderbare Haus noch haben, das wie gesagt sehr, sehr lange hoffentlich bis wir nicht mehr denken können, weiterhin bestehen bleibt und eben als offener Ort, Erfahrungsort, Erlebnisort auch hier besucht wird.
Also das war ein ganz toller Schlusssatz jetzt schon. Also es war sehr, sehr schön und ich fühle mich hier sehr wohl. Ich werde gleich nochmal ein bisschen herumspazieren und ein bisschen in der Nähe mich von August Macke aufhalten, weil es ist wirklich, also ich kann alle nur dazu aufrufen, dieses Haus und dieses Museum und diese Kunst auf sich wirken zu lassen und diese leidenschaftliche Museumsdirektorin, also das ist Es war ein tolles Gespräch. Schön, dass wir uns kennengelernt haben. Heute noch mal etwas intensiver in diesem Gespräch. Es war mir echt eine Freude.
Ja, mir ebenfalls ganz, ganz herzlichen Dank. Und wir gehen jetzt gemeinsam durchs Haus.
Schön.